Großer Gott, wir danken dir, dass du dich geoffenbart hast. Und danke, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der sich mitteilt. Wir beten, dass du uns heute hilfst, wenn wir dein wunderbares Wort im Psalm 19 anschauen. Amen. Wir wollen uns setzen. Ich habe euch ein paar Blätter verteilt. Wer noch keins hat, soll vielleicht schauen, ob irgendwer mit jemand zusammenschauen kann. Der Michael hat keins. Okay. Wir wollen den Psalm 19 lesen und ich habe ihn aus gewissen Gründen, die ihr gleich erfahren werdet, auf ein Blatt kopiert. Wir lesen. Dem leitenden Musiker im Psalm von David. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Feste verkündet das Werk seiner Hände. Ein Tag ergießt Rede dem anderen, eine Nacht gibt Kunde der anderen, ohne Worte und ohne Reden. Ungehört ist ihre Stimme. In jedem Teil der Erde geht ihr Schall und bis an das Ende des Erdkreises gehen ihre Worte. Dort hat er der Sonne ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Sie freut sich wie ein Held und läuft ihre Bahn. Vom Ende des Himmels fährt sie aus und läuft bis ans andere Ende und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Die Weisung des Herrn ist vollkommen und erfrischt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht die Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Verordnungen des Herrn sind Wahrheit, sind alle gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honig aus Waben. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt. Großer Lohn liegt auf dem Einhalten derselben. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich frei von den Verborgenen. Und von Vermessenen halte deinen Knecht zurück. Mögen sie nicht Macht über mich haben. Dann bin ich ohne Tadel und rein von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor deinem Angesicht, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Als der Psalmist diesen Psalm dichtete, hat er gebetet, dass seine Gedanken und seine Worte vor dem Herrn wohlgefällig sein möchten. Und wir dürfen annehmen, dass der Herr dieses Gebet erhört hat. Und wir erwarten, dass das Ergebnis, nämlich der 19. Psalm, ein Meisterstück hebräischer Dichtkunst ist und voller herrlichen Inhalt. Also Form und Inhalt dieses Psalms sind ein Meisterstück in der Bibel. Der Psalm steht im Zentrum des ersten Buches. Das erste Psalmbuch geht von Psalm 1 bis Psalm 41 und Psalm 19 steht im Zentrum von diesem ersten Psalmbuch. Es gibt von jedem Psalmbuch ein Zentrum und dieser Psalm ist was Besonderes. Ich habe hier das auch von der Form her, damit ihr das ein bisschen seht, dass auch die Form des Psalmes sehr durchdacht ist, habe ich das aufgeschrieben. Ihr seht hier einen sogenannten Chiasmus, das ist Chi, ist ein griechischer Buchstabe, im Deutschen das X, also Chi, wir schreiben ein X, aber es ist ein CH. Christus, Chi, das heißt X-Form in X-Form, das heißt A, B, C, D, C, B, A. Sieben Strophen. Wobei das Zentrum, das habt ihr gleich gesehen, das Zentrum sind natürlich vor allem die Verse 8 bis 10 und da wiederum der Vers 9. Die stehen im Zentrum des Gedichtes. Sie sind auch der wichtigste Inhalt des Gedichtes hier. umrahmt von 2x17 Wörtern im Hebräischen, nicht im Deutschen bitte, im Hebräischen 2x17 Wörtern am Anfang, 2x17 Wörter am Ende und dann haben wir dazwischen in dem Zentrum immer 10 Wörter, wie die 10 Worte des Dekalogs. Vers 8, 10 Wörter, Vers 9, 10 Wörter, Vers 10, 10 Wörter, weil hier geht es um das Gesetz Gottes, der Dekalog. Das erinnert uns an das Zentrum der 10 Gebote, 2. Mose 20, oder die 10 Worte. Und hier verwendet der Dichter jeweils 10 Wörter, um von den 10 Worten zu sprechen, vom Gesetz des Herrn, nicht nur von den 10 Worten, sondern von dem Gesetz Gottes überhaupt. Also allein die Form ist schon sehr, sehr schön. Dazu kommt noch der Inhalt. Übrigens, die Zahl 17 ist eine besondere Zahl im Hebräischen, denn die Zahl 17 ist die Zahl des Wortes Ich Bin. Also die Zahl 26 ist Er ist, Jahwe, und Ich Bin, in der Ich-Form gesagt, ist die Zahl 17. Also die Hebräer haben Vorlieben für bestimmte Zahlen, die Psalmisten haben bestimmte Zahlen immer wieder verwendet und die Zahl 26 und die Zahl 17 sind hier besondere Zahlen. Hier die Zahl 17, die oft vorkommt. Und also das zu der Form des Gedichtes, nicht die Form ist das Wichtigste, aber die Form ist auch schön. Und das ist das Herrliche am Wort Gottes, es ist alles vollkommen. Auch die Form ist vollkommen. Gott hat zwei Bücher, so ist die Überschrift, die zwei Bücher Gottes. Also von der Form her sind es 7 Strophen, vom Inhalt her sind es 3 Teile. Das erste Buch, Vers 2 bis 7. Das zweite Buch, Vers 8 bis 11. Gott hat zwei Bücher. Und dann gibt es noch ein Gebet am Abschluss. Und dieses Gebet, da betet der Psalmist über das dritte Buch Gottes. Das sind wir. Also das erste Buch Gottes, das ist die Schöpfung. Da kann man lesen darin. Die Schöpfung erzählt von Gott, von Gottes Wesen, von Gottes Charakter. Das zweite Buch Gottes, das ist das Gesetz des Herrn, das heißt das Wort Gottes. Wir haben es in schriftlicher Form überliefert. Und das dritte Buch, das ist eigentlich das Ziel von den ersten zwei Büchern. Gott hat zwei Bücher gegeben, damit unser Leben ein Buch wird. Damit unser Leben dem entspricht, was Gottes Wort sagt und dass unser Leben dann auch Gott offenbart. Also es geht hier um Gottes Offenbarung. Also erster Teil, Verse 2 bis 7. Zweiter Teil, Vers 8 bis 11. Und dritter Teil, Vers 12 bis 15. Die drei Bücher oder die zwei Bücher, die zum dritten führen sollen. So ist vielleicht ein schöner Titel, oder? Die zwei Bücher, die zum dritten führen sollen. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Das erste Buch zuerst, Vers 2 bis 7. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Übrigens, Bach hat ein schönes Lied. Die Himmel rühmen. Nein, die Himmel erzählen. Ja, die Himmel rühmen die Ehre Gottes. Genau so heißt es. Die Himmel rühmen die Ehre Gottes. Eine sehr, sehr schöne Kantate ist daraus geworden. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und die Feste verkündet das Werk seiner Hände. In diesen Versen 2 bis 5 werden 7 Teile der Schöpfung genannt. Die Himmel, Vers 2, die Feste, Vers 2, der Tag, Vers 3, die Nacht, Vers 3. Jeder Teil der Erde, Vers 5, das Ende des Erdkreises, Vers 5 und die Sonne, Vers 5. Also 7 Teile der Schöpfung werden hier genannt. Und Gott hat in die Schöpfung etwas von seinem Glanz hineingelegt. Also als Gott die Schöpfung gemacht hat, hat er etwas von seiner Herrlichkeit, seinem Glanz hineingelegt. Herrlichkeit ist Glanz, Glanz Gottes. Und er beginnt mit dem Himmel, zuerst der Himmel, weil Gott im Himmel ist. Der Himmel ist einerseits die Wohnung Gottes, andererseits die Sterne, die Sternenwelt und andererseits die Feste, das ist die Luftatmosphäre, die Feste, übersetzt der Luther, im Hebräischen ist es die Dehnung, die Ausdehnung, das Ausgedehnte, das heißt die Atmosphäre. dort wo das Leben abspielt, die Luft, der Lufthimmel, dort wo die Wolken sind. Ja, wir haben also drei Himmel in der Bibel. Den Himmel als Wohnung Gottes, den Himmel als Sterne und den Himmel als Wolkenhimmel, als Atmosphäre. Übrigens im Hebräischen immer Mehrzahl, weil der Himmel so groß ist. Und wenn der Hebräer was ausdrücken will als groß, dann sagt er einfach Mehrzahl. Das heißt immer die Himmel. Nicht der Himmel, sondern die Himmel. Der Hebräer spricht immer von die Himmel. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wir lernen hier sehr, sehr schöne Dinge über Gottes Charakter. Das Erste, was wir lernen, ist, Gott ist ewig und unbegrenzt, unendlich, unumschränkt. Der Himmel, die Himmel berichten davon, dass Gott groß ist, ohne Grenzen. Die Wissenschaftler haben keine Ahnung, wie eigentlich das Weltall ist, und sie sagen, es dehnt sich aus, immer weiter, das sind nur Theorien, man kann es ja nicht feststellen. Aber jedenfalls eins ist ganz klar, es ist unbegrenzt. Es ist weit, 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 so weit das Auge reicht, und dann, wenn es kein Auge mehr hast, dann das Fernglas, und dann reichen die Ferngläser nicht mehr. Es geht immer noch weiter. Unumschränkt. Dann lernen wir was von Gottes Schönheit am Himmel. Der Himmel ist farbig, was wir von unten aus sehen können. Es ist herrlich farbig, wenn wir die Spiele mit den Wolken und mit der Sonne betrachten. Die verschiedensten Farben findest du am Himmel. Und allgemein blau, allgemein hellblau, das ist so wohltuend. Wir fahren am Morgen in die Versammlung, oder? Und schauen und sagen, mei, was für ein herrlicher Tag. Schau, der blaue Himmel. Und das hat Gott uns so, er wollte, dass es blau ist. Ja? Und da gibt es irgendwie einen Grund, ich habe es vergessen, warum das blau ist. Jemand hat es mal erwähnt, aber ich weiß nicht mehr genau, warum es blau ist, aber es gibt da einen physikalischen Grund. Gott hat das so gemacht, dass es hellblau erscheint, für uns sehr angenehm, für unser Auge. Aber auch sonst, die Sternenwelt ist, wir meinen immer, die Sternenwelt, die ist schwarz-weiß, das ist nicht der Fall. Wenn man große Fernrohre hat, dann stellt man fest, dass die Sternenwelt nicht schwarz-weiß ist, sondern bunt. Ja, also herrlichste Farben, man muss nur groß genug vergrößern. Ja, dann hat man die herrlichsten Farben im Weltall. Also hier zum Beispiel, oder hier einige, das ist ja hier der bekannte Pferdekopfnebel. Der Pferdekopfnebel, da seht ihr den Pferdekopf da hinten im Schatten, also Schatten, ja, seht ihr das? Das Pferdchen? Und also, man staunt und staunt und staunt über die Schönheit der Schöpfung, wenn man sie erst richtig anschauen kann mit Vergrößerungsinstrumenten. Also es geht da weiter. Hier auch. Herrlichste Welt. Man stellt fest, der Himmel ist schön. Der Sternenhimmel ist schön, aber auch der Wolkenhimmel ist schön. Verschiedenfarbig und wechselnd, nicht langweilig. Ich habe schon gesagt, man kann feststellen, das Wesen Gottes, er ist groß, er ist nicht nur ewig, er ist auch groß, er ist schön, er ist überall, wie der Himmel überall ist. Immer ist der Himmel mit dir, wo du auch bist, ja, im Keller nicht, aber sobald du im Freien bist, der Himmel ist mit dir. Zeigt, wie das Gott überall ist, wie der Himmel überall, und dass Gott sehr reich ist. Das Wort Gott kommt nur einmal vor in dem ganzen Psalm. Habt ihr das gemerkt? Nur ein einziges Mal kommt Gott vor. Und zwar in Vers 2, also ganz in der ersten Zeile. Die Himmel erzählen die Ehre, die Herrlichkeit Gottes. Und dann später ist die Rede vom Herrn. Siebenmal von Jahwe, dem Namen Gottes, dem Namen des Bundes Gottes. Aber hier, wo er von der Schöpfung spricht, spricht er von Gott. Und zwar das kurze Wort. Es gibt ja ein längeres Wort, das heißt Elohim. Und es gibt ein kurzes Wort, das heißt El. Und hier ist das kurze Wort, El, auf Hebräisch. El heißt einfach Gott der Starke, Gott der Mächtige. Kommt von einem hebräischen Wort, das stark bedeutet. Und der Erste. Das heißt stark sein oder der Erste sein. Also weil man stark ist, ist man der Erste. Und Gott ist der Erste. Nicht die Materie war zuerst, sondern Gott war zuerst. Und es wird uns hier dann 7-mal gesagt, dass Gott sich offenbart in der Schöpfung. Die Wörter, die hier erwähnt werden, erzählen die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes. Vielleicht zuerst so, was wird erzählt? Die Herrlichkeit Gottes und das Werk seiner Hände, 2 Wörter. Und dann Rede, Kunde, Stimme, Schall und Worte. Wieder 7 Wörter in diesen Versen 2 bis 5. Die uns also zeigen, die ganze Schöpfung spricht. Aber sie spricht, Vers 4, ohne Worte und ohne Reden. Ungehört ist ihre Stimme. Also das heißt, es ist ein lautes Reden, aber man hört nicht akustisch Worte, sondern man muss es wahrnehmen. Und die Leute, die die Evolutionstheorie vertreten und wollen, dass sie gelehrt wird, und so, die Evolutionisten, die wollen das nicht mehr wahrnehmen, dass Gott die Welt erschaffen hat. Sie wissen es, dass Gott die Welt erschaffen hat, jeder weiß es. Aber wenn man es nicht wahrhaben will, wenn man das totschweigt und totschlägt, dann mit der Zeit glaubt man seine eigene Lüge. Also die Leute, die glauben, dass die Welt durch Zufall entstanden ist, das ist nicht wegen wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern wegen einer Vorentscheidung. Man hat vorher wollte man nicht, dass es einen Gott gibt, und dann versuchte man irgendwie was herauszufinden und was noch zu belegen. Aber es ist eine Lüge. Und man glaubt die eigene Lüge. Letztlich weiß es jeder, dass es einen Gott gibt, der alles erschaffen hat. Aber die Evolutionisten machen dann die Erde zum Gott, oder? Sie sagen, die Materie selber hat sich selbst entwickelt. Das heißt, die hat göttliche Kräfte. Das ist natürlich Unsinn. Also, es beginnt mit Gott, der Himmel und die Feste, die Ausdehnung, die Atmosphäre. Es verkündet das Werk seiner Hände. Die Atmosphäre sagt uns, zeigt uns, dass Gott etwas getan hat, dass Gott etwas geschaffen hat. Es heißt in Sacharja 12, Vers 1, der Herr spannt die Himmel aus. Der Herr spannt den Himmel. Und wenn er loslassen würde, wäre alles wieder kaputt. Aber weil er ständig hält, er hält die Atmosphäre, es ist eine Ausdehnung, heißt es im Hebräischen. Weil er das Ausgedehnte hält, deshalb bleibt es so wie es ist, solange er das hält. Gottes Hände haben alles bereitet und Gottes Hände halten alles so, wie es ist. Sonst würde das zusammenfallen. Aber es ist Gnade, dass es jeden Tag so bleibt. Das bringt uns zu Vers 3. Ein Tag erzählt es dem anderen. Der Tag, was lernen wir vom Tag? Jeder neue Tag spricht davon und sagt uns, schau, Gott ist gleich geblieben. Er hat heute die Sonne wieder aufgehen lassen, er hat Licht wieder gebracht. Und so spricht jeder Tag von der Treue Gottes. Gott ist treu. Gott ist regelmäßig. Ganz regelmäßig, dass man sogar die Uhr nach Frankfurter Normzeit danach stellen kann. Gott ist regelmäßig. Und das heißt, wir lernen hier von Gott, weil er ein regelmäßiger, planender Gott ist, der treu ist, sollen wir auch so sein. Wir sollen auch regelmäßig sein. Regelmäßig aufstehen, stille Zeit machen. Wir sollen geplante Menschen sein. Es gibt Leute, die sind Chaoten. Ja? Der tut einfach, was ihm gerade spontan in den Sinn kommt. Irgendwann stille Zeit kommt er irgendwo. Ja, vielleicht finde ich noch eine Zeit, wo man die Bibel auch noch lesen kann. Und so schaut dann das Leben auch aus. Das Leben des Christen, der ein Chaot ist. Aber der Christ, der gelernt hat, geplant zu leben, er steht auf, er geht sich vielleicht noch die Augen auswaschen oder irgendwas und dann zieht er sich an, setzt sich hin und macht stille Zeit. Das ist einfach drinnen und betet zu seinem Gott. Das ist ganz normaler Tagesablauf, bevor irgendwas gegessen wird. Und so möchte Gott also uns auch haben. Der Tag, also er erzählt von der Treue Gottes. Und es ist nicht selbstverständlich, dass die Sonne aufgeht. Dass heute Morgen die Sonne aufgegangen ist, das ist darauf zurückzuführen, dass Gott wieder einmal gnädig ist. Gott war wieder einmal gnädig an diesem Tag. Und er war treu. Er hat sich zu seiner Verheißung gestellt, dass er uns dass der Sonne und Jahreszeiten und so weiter weiterhin so wie es abläuft, ablaufen lassen wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann nochmal eingreifen wird. Er trägt alles durch das Wort seiner Macht, Hebräer 1, Vers 2. Er trägt alles durch das Wort seiner Macht, also auch, dass die Sonne aufgeht und so weiter. Dass ich aufstehen kann, aufgehe. Dass nicht nur, dass die Sonne aufgeht, sondern dass ich aufgehe am Morgen. Das ist auch auf Gottes Gnade zurückzuführen, dass meine Beine mich tragen und der Boden nicht bricht, ist auch auf Gottes Gnade zurückzuführen. Dass kein Loch sich öffnet und ich da drin versinke, oder? Erdbeben oder was. Das ist auch Gottes Gnade. Jeder Tag also spricht von dem Gott der Ordnung und der Treue und Regelmäßigkeit. Er ändert sich nicht, Malachi 3, Vers 6. Ich ändere mich nicht, Malachi 3, Vers 6. Ohne Worte, ohne Reden, ungehört ist ihre Stimme. Jeden Teil der Erde, in jedem Teil der Erde geht ihr Schall und bis ans Ende des Erdkreises gehen ihre Worte. Dort hat er der Sonne ein Zelt gemacht. Also in die ganze Welt hinaus geht diese Verkündigung. Das heißt, Gott zeigt uns dadurch, jeder weiß es. Jeder in der Welt weiß es, es gibt einen Schöpfer. In die ganze Welt, diese Stimme geht in die ganze Welt. Und die weiß jeder. Und die hört jeder. Obwohl sie ohne Schallwellen geht. Jeder weiß es. Und das zeigt uns, dass Gott ein universeller Gott ist, der alle Menschen meint. Vers 6, die Sonne geht hervor. Also er hat der Sonne ein Zelt gemacht, eine Wohnung, nicht bleibende Wohnung, sondern eine vergehende. Ein Zelt ist etwas, was vergeht, oder? Die Sonne wird also nicht bleiben. Aber sie hat da ein Zelt da und sie geht hervor aus dem Zelt. Am Morgen kommt sie raus, oder? Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Es ist interessant, dass er Sonne und Bräutigam miteinander verwendet. Zwei Wörter, die passen doch nicht zusammen. Entweder Licht oder Liebe, oder? Aber bei Gott passt alles zusammen, Licht und Liebe. Und die Sonne spricht einerseits von Licht, oder? Aber auch von Wärme, Leben. Und der Bräutigam, das spricht von Liebe, oder? Und Gott selber ist wie die Sonne. Das wird uns öfters gesagt. Er selber ist wie die Sonne und das heißt, von der Sonne können wir viel lernen. Wenn Gott selber wie die Sonne ist, nämlich voller Licht und voller Liebe, Gott ist Licht, 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Liebe, 1. Johannes 4, Vers 16, wenn Gott Licht und Liebe ist, dann können wir hier viel lernen von Gott, wenn wir die Sonne anschauen. Du kannst nicht die Sonne der Sonne mitten reinschauen. Du kannst nicht die Sonne anschauen. Mit der Zeit wirst du blind, wenn du auf die Sonne schaust. Du kannst nicht Gott im Wesen erfassen. Er ist zu hell, zu grell. Aber du kannst doch dich in sein Licht stellen lassen. Und dieses Licht, dieses helle Licht zeigt dir den Weg. Und es wärmt dich. Kann alles sehen. Gott ist kein Gott, der uns Angst macht. Angst habe ich in der Dunkelheit. Wenn es stockdunkel ist und ich bin, wo ich weiß nicht, lauert jetzt irgendwo einer, der mich umbringen will oder nicht? Keine Ahnung. Du stehst da und du weißt nicht. Diese Ungewissheit in der Stockdunkelheit, was Furchtbares. Die Kinder wissen davon und deshalb wollen sie Licht haben. Die Diana, die bei uns jetzt ist, die will Licht haben in der Nacht. Und wir schalten das Licht irgendwo ab, dann heult sie los. Man kann alles sehen. Gott gibt uns genug Licht. Nur der es nicht sehen will, bleibt geistlich blind. Im Johannesevangelium ist davon die Rede, dass wer nicht sehen will, der bleibt blind. Vielleicht soll ich es doch lesen. Johannes 3, Vers 19 bis 21. Johannes 3, Vers 19. Das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Also Licht ist da. Die Frage ist, bleibe ich im Licht oder verschwinde ich aus dem Licht, weil es mir unangenehm ist, oder will ich das Licht auslöschen? Das ist jetzt also dieses erste Buch, das Buch der Schöpfung, das Gott geschrieben hat, das jeder lesen kann. Jetzt kommt das zweite Buch, Vers 8 bis 11. Oh, ich habe noch vergessen, Entschuldigung, Vers 7 habe ich noch was vergessen. Vom Ende des Himmels fährt sie aus und läuft bis ans andere Ende und nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Ich habe was gesagt, wir können von der Sonne viel lernen. Sie geht auf, es zeigt wieder Gottes Gnade, Gottes Freundlichkeit. Am Morgen wollen wir die Gnade Gottes verkündigen. Und dann am Abend verschwindet die Sonne. Und dann merkt man, oje, es ist zu spät. Gestern wollten Marlies und ich noch ein paar Sonnenstrahlen genießen, wir sind raus und wir haben es gerade nicht geschafft. Das war gerade so, dass die Sonne, also es war zu spät. Es gibt dann zu spät. Da kann man die Sonnenstrahlen nicht mehr genießen. Und da kommt Dunkelheit. Es gibt ein zu spät. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wirke, solange es Tag ist. Der Jesus sagt, ich bin das Licht, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Johannes 12 sagt, jetzt Johannes 9, Vers 4 und 5 und Johannes 12, Vers 35 und 36, er hat es zweimal gesagt. Johannes 9, 4 und 5 und Johannes 12, Vers 35 und 36, ich lese die zweite Stelle. Da sprach Jesus noch, eine kleine Zeit ist das Licht unter euch, wandelt, solange ihr das Licht habt, damit nicht Finsternis euch ergreife. Wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wo er hingeht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne des Lichtes werdet. Es gibt ein zu spät. Das lernt man vom Sonnenuntergang. Es gibt einen Untergang. Man entscheidet sich, solange es Tag ist, solange Gott die Möglichkeit gibt, solange das Licht da ist, dann ist es vorbei. Also wir kommen jetzt zum zweiten Teil des Psalmes, also das zweite Buch. Vers 8 bis 11. Ihr seht hier lauter vier Zeiler, vier Zeilen Vers 8, vier Zeilen Vers 9, vier Zeilen Vers 10, vier Zeilen Vers 11. Die ersten drei stehen im Zentrum des ganzen Psalmes, 10, 10, 10 Wörter. Die Botschaft von dem ersten Teil des Psalmes war, dass Gott der Schöpfer ist. Und dass die Schöpfung etwas zeigt vom Wesen Gottes. Und die Botschaft vom zweiten Teil des Psalmes ist, dass Gott sich geoffenbart hat durch Sprechen, durch sein Wort, durch seine Reden. Und dieses Reden ist uns aufgeschrieben worden. Wir haben es heute schriftlich, das Reden. Und hier der Psalmist beschreibt jetzt, so ganz unvermittelt, geht er einfach über, von Vers 7 auf Vers 8, so ganz ohne Übergang, so unvermittelt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Das Wort hier heißt die Tora. Die Tora heißt eigentlich die Lehre, die Unterweisung. Die Unterweisung des Herrn. Also das Wort Gesetz ist eigentlich nicht so ein schönes Wort. Weil bei Gesetz, da denken wir an, was weiß ich, das Autofahren, oder? 50 am Ort ist Gesetz. Oder Politik, irgendwelche Gesetze werden gemacht. Aber die Schrift, in der Schrift ist das Wort Gesetz viel, viel schöner. Die Tora ist also die Lehre, die Unterweisung. Oder die Weisung des Herrn. Der Herr weist mir den Weg und unterweist mich und gibt mir Anweisungen. Und jetzt merkt ihr, das Wort, das jetzt immer vorkommt, ist nicht Gott. Nicht Gott. Jahwe, der Herr, die Weisung des Herrn, das Zeugnis des Herrn, die Vorschriften des Herrn, das Gebot des Herrn, die Furcht des Herrn, die Verordnung des Herrn. Und zum Schluss noch Vers 15, Herr, mein Fels. Jahwe auf Hebräisch. Jahwe, der Bundesgott, der sich geoffenbart hat. Durch Wort, durch Sprechen hat sich Bundesgott an Mose geoffenbart. Ich bin, der ich bin. Und was ist jetzt mit diesem vom Wort, was lernen wir hier? Also erstens, hier sieben Aussagen, wie könnte es anders sein? Sieben Aussagen über das Gesetz Gottes, über die Weisung des Herrn. Sieben ist übrigens die Zahl der Fülle und Vollkommenheit. Das kommt hier immer wieder vor, habt ihr schon gemerkt. Also erstens, Vers 8a, die Weisung des Herrn ist vollkommen und erfrischt die Seele. Zweitens, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht die Einfältigen weise. Drittens, die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Viertens, das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Fünftens, die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Sechstens, die Verordnungen des Herrn sind Wahrheit und sind alle gerecht. Siebtens, sie sind begehrenswerter als Gold, süßer als Honig. Sieben Aussagen, und zwar jeweils, ihr habt gemerkt, Doppelaussagen, immer zwei. Also zweimal sieben Aussagen. Sieben Doppelaussagen über das Wort Gottes. Das erste, die Weisung ist vollkommen, das heißt makellos, frei von Irrtum. Es gibt einen Streit unter sogenannten Christen über die Irrtumslosigkeit der Bibel. Manche Leute meinen, die Bibel sei nicht irrtumslos, sie sei voller Irrtümer. Das ist falsch. Die Bibel ist irrtumslos. Es steht hier ganz klar, das Wort des Herrn ist vollkommen. Und das, was er uns überliefert hat in der Ursprache, in der ursprünglichen Überlieferung, genauso wie er es uns überliefert hat, ist es absolut vollkommen. Das heißt, es gibt keinen Fehler in der Bibel. Keinen einzigen Fehler. Wenn es schlecht überliefert wurde, das kann sein, dass mal irgendwie Probleme gegeben hat wegen der Überlieferung, aber das hebräische ursprünglich gegebene Wort Gottes ist absolut ohne Fehler. Und das, was uns überliefert wurde, das ist auch mein persönlicher Glaube, ist, dass wir tatsächlich auch alles überliefert haben, dass es also auch in der Überlieferung keine Fehler, keine solche Probleme gibt, sondern dass wir grundsätzlich alles haben, was es, dass keine Lücken sind. Es ist nicht so, dass irgendwie plötzlich ein Vers oder zwei oder drei ausgefallen sind. Das ist nicht der Fall. Frei von Irrtum und frei von Überflüssigem, also frei von Flecken, heißt das Wort vollkommen auch. Also es gibt nichts Überflüssiges in der Bibel. Das heißt, alles, was in der Bibel steht, ist richtig und alles ist wichtig. Alles ist richtig und alles ist wichtig. Im Psalm 12, Vers 7 steht, dass Gott sein Wort bewahrt. Psalm 12, Vers 7. Die Worte des Herrn sind reine Worte, Silber am Eingang zur Erde geläutert, siebenmal gereinigt, der Herr wird sie bewahren. Du Herr wirst sie bewahren, nämlich die Worte. Also sie sind rein, vollkommen und erfrischt die Seele. Das heißt, wie das kalte Wasser am Morgen, das mich erfrischt, soll ich mich von Gottes Wort erfrischen lassen. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ja, wenn ich die Bibel lese, dann bin ich genauso müde wie vorher. Das liegt dann nicht am Wort Gottes. Dann habe ich mich nicht genug darauf konzentriert oder ich habe nicht gebetet, Herr, öffne mir die Augen. Das heißt, ich habe nicht genug geschaut mit der Hilfe Gottes. Wir sollen beten, wenn wir die Bibel lesen, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Psalm 119, Vers 18. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Erfrisch die Seele. Das hebräische Wort heißt, stellt die Seele wieder her. Das ist genau das gleiche wie im Psalm 23. Der Herr, er erquicket meine Seele. Er erfrischt meine Seele. Er stellt meine Seele wieder her. Ich brauche ständig Wiederherstellung, weil ich verschmutzt werde, entweder von eigenen Sünden oder von der Welt um mich herum. Ständig werden wir verschmutzt und deshalb müssen wir uns waschen im Wort Gottes und stellt unsere Seele wieder her. Gott stellt unsere Seele wieder her. Vers 8b, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Wieder eine Doppelaussage. Und macht die Einfältigen weise. Also das Zeugnis, hier das Wort Gottes heißt hier Zeugnis, das heißt Gott ist ein wahrer Zeuge vor Gericht. Alles, was er sagt, ist richtig. Wie ein Zeuge vor Gericht ist Gott. Der Herr Jesus heißt der treue Zeuge und er heißt auch das Wort Gottes, der Herr Jesus, Offenbarung 19, Vers 13. Er macht die Einfältigen, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, das heißt es ist treu. Gott steht zu seinem Wort und es ist glaubwürdig, wir können uns darauf verlassen. Und macht die Einfältigen weise. Die Einfältigen sind die Arglosen. Das heißt, die, die sich belehren lassen. Wenn jemand so mit klugem Kopf an die Bibel herangeht, mal schauen, was man da alles so lernen kann, naja, weiß ich schon. Dann wird man nichts lernen und dann wird man auch nicht weise. Dann bleibt man ein Tor, sagt die Bibel. Aber wenn wir uns sagen, Herr, ich bin dumm, belehre mich. Dann kann der Herr uns Augen öffnen. Wenn wir bereit sind, uns was sagen zu lassen. Wie lese ich Gottes Wort? Ist es so lesen, wie wenn ich es das erste Mal lese? Lese ich Psalm 19 so, wie wenn ich ihn das erste Mal lese in meinem Leben? Sagst du, den kenne ich ja schon auswendig, Psalm 19. Lesen trotzdem so, wie wenn du das, ach, Psalm 23, lesen immer so, wie wenn du das erste Mal liest in deinem Leben. Herr, belehre mich. Die Weisheit von oben lässt sich sagen, lässt sich belehren und dann wird man weise. Von ganzem Herzen habe ich dich gesucht, sagt der Psalmist in 119. Von ganzem Herzen habe ich dich gesucht. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich suche dich von ganzem Herzen. Und dann belehre mich. Psalm 119, Vers 10. War das. Also zurück. Wir sind jetzt in dem Zentrum vom Zentrum. Vom Zentrum. Vers 9. Vers 9 ist das Zentrum vom Zentrum vom Zentrum. Der Psalm 19 ist das Zentrum des Buches 1. Psalm 19 ist das Zentrum. Verse 8 bis 10 sind das Zentrum des Zentrums. Und Vers 9 ist das Zentrum vom Zentrum vom Zentrum. Das ist ein besonderer Vers. Auch wenn man ihn mal auszählt, wenn man die Wörter zählt, oder? Wenn man den Psalm zählt, alle Wörter im Hebräischen zählt und dann durch zwei teilt, trifft man das erste Wort von Vers 9. Wenn man die Zeilen zählt, zählt die Zeilen. Und zwar die Hebräische, ich habe versucht nach hebräischer Einteilung, die Masoreten haben so Zeileneinteiler, so Zeichen, der Bernd weiß es. Einer heißt Anna. Bitte? Sof Pasuk ist eins ein Trenner und der andere ist Atnach. Oder? Das heißt, da ist die Zeile getrennt. Und wenn man die Zeile jetzt so, wenn man die Verse so aufschreibt nach Trennern, kommen wir auf 40 Verse im Psalm 19 und in der Mitte sind 4. 40 Verse, ihr seht, manchmal sind es Vierergruppen, manchmal sind es Dreiergruppen, aber in der Mitte, die vier in der Mitte, das sind das Zentrum. Also ihr habt 14 plus 4 sind 18, nein, hab ich falsch gesagt, oder? 18 plus 4 gibt 22, plus 18 gibt 40, doch, richtig. Also in der Mitte sind 4. Das ist das Zentrum, die Vorschriften des Herrn. Was sagt er im Zentrum? Die Vorschriften des Herrn sind richtig. Fehlerlosigkeit. Gottes Wort ist richtig. Was Gott sagt, ist immer richtig. Immer richtig. Und erfreuen das Herz. Unser Herz braucht Freude. Das Wort Vorschriften heißt auch Befehle, das heißt die Anwendungen, die Entscheidungen des Herrn. Gott stellt mich in die Entscheidung, in die Verantwortung. Gottes Befehle geben mir eine Verantwortung und alle Befehle sind richtig. Herr, ich handle so, wie du es sagst und das ist richtig. Auf dein Wort hin will ich das tun. Es ist richtig und ich darf die Verantwortung nicht abschieben, weil Gottes Wort ist richtig. Und Gehorsam bringt Freude. Die Befehle des Herrn, die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Gehorsam bringt Freude in der Familie. Ungehorsam bringt Probleme. Gehorsam bringt Freude. Gehorsam in der Familie Gottes, er ist der Vater, bringt Freude. Nächstens, das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Das Gebot von Gebieten, Gott ist der Gebieter. Alles, was er sagt, ist Gebot. Alles, was er sagt, ist für uns nicht nur einfach eine Meinung. Ja, Gott meint so, ich meine es anders. Nein, es ist Gebot. Es ist so. Es ist lauter. Er meint, was er sagt. Keine leeren Drohungen, keine leeren Verheißungen. keine leeren Aussagen. Er meint, was er sagt. Er übertreibt nicht. Wir übertreiben, oder? Ich habe dir 100-mal gesagt, du sollst das machen. Stimmt nicht. Ich habe es nicht 100-mal gesagt, ich habe es 3-mal gesagt. Aber Gott macht es so. Gott tut es nicht so. Gott übertreibt nicht. Gott sagt nicht nie, wenn er nicht nie meint. Ja, du passt ja nie auf. Stimmt nicht. Oft passt du nicht auf, aber manchmal passt du doch auf. Wir verwenden das Wort nie und immer an falscher Stelle. Du machst immer Blödsinn. Stimmt nicht. Manchmal macht er auch mal was Sinnvolles. Aber wenn Gott sagt, dann meint er, was er sagt. Keine leeren Worte, keine unnützen Worte und keine Drohungen. Leeren Drohungen und leeren Versprechungen. Erleuchtet, das Gebot des Herrn erleuchtet die Augen. Das heißt, in uns ist kein Licht, aber ich brauche Licht. Jesaja 8, Vers 20. Wenn wir nicht sagen, hin zur Weisung, hin zum Torah, hin zur Torah, so leuchtet für uns kein Licht. Jesaja 8, Vers 20. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, hin zur Weisung und hin zum Gesetz, so leuchtet für sie kein Licht. Aber wenn wir sagen, hin zum Wort, dann gibt es Licht. Das Wort erleuchtet die Augen. Dein Wort ist meines Fußes Lampe. Vers 10. Die Furcht des Herrn ist rein. Hier ist die Furcht gemeint als Vorschrift. Also die Furcht, das Wort Gottes sagt mir, wie Gott zu fürchten ist. Also die Furcht hier als Vorschrift, als geschrieben, Vorgeschriebenes, ist rein. Und bleibt ewiglich. Gottes Wort, das mich zur Furcht anleitet, zur Gottesfurcht, das bleibt ewiglich. Die Verordnungen des Herrn sind Wahrheit, sind wahr, durch und durch wahr, sind alle gerecht, alle richtig. Alles ist richtig, was er sagt. Jetzt kommen wir zum Vers 11, ist noch die siebte Aussage. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honig aus Waben. Also süßer als Honig können wir uns nicht vorstellen. Weil Honig ist schon süß mit oberster Klasse, oder? Das ist schon picksüß. Mehr geht nicht. Aber das ist süßer, das ist köstlicher noch als Honig. Ich liebe Honig, meine Frau weiß es. Aber das Wort Gottes ist viel köstlicher. Sagt der Psalmist. Süße, das schmeckt. Und begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Das heißt, Gold ist der höchste, das ist ja das wertvollste Metall. Gold hat den höchsten Wert. Das heißt, Gottes Wort ist mehr wert als alles andere. Gottes Wort ist mehr wert als aller Besitz. Gottes Wort ist mehr wert als alles Materielle. Psalm 119, Vers 127 zum Beispiel. Psalm 119, 127. Darum liebe ich dein Gebot mehr als Gold und Feingold. Vers 72. Lieber ist mir das Gesetz deines Mundes als tausende von Gold- und Silberstücken. Und Vers 14. Jedenfalls in Psalm 119 steht das öfters, dass es mehr wert ist als aller Besitz, als alles Geld. In Russland hat man halben Jahresverdienst bezahlt für eine Bibel der Verfolgungszeit. Die Leute waren bereit, mehr zu zahlen als wir zahlen für ein Auto, um eine Bibel zu kaufen in der Verfolgungszeit. Hat der Jakob Janssen mir erzählt. Hat die Belege, wie teuer Bibeln waren. Und die Leute waren bereit, ich arbeite ein halbes Jahr lang, um mir eine Bibel kaufen zu können. Spare ich das Geld zusammen. Mehrwert. Gottes Wort ist Mehrwert. Also, in den Versen 8 bis 11 zusammenfassend sind also eine siebenfache Beschreibung, was das Wort Gottes für den Menschen tut und ist. Ja, es erfrischt die Seele, Es macht Weisheit, macht weise. Es gibt Freude, es gibt Licht, erleuchtet die Augen. Es ist was Bleibendes, es ist wahr und es ist süß, wertvoll und süß. Das ist alles das, was wir brauchen, oder? Wir brauchen Erfrischung, wir brauchen Weisheit, wir brauchen Freude, wir brauchen Licht, wir brauchen etwas, was bleibt, wir brauchen etwas, was wahr ist, wir brauchen etwas, was gut schmeckt. Alles, was wir brauchen. Sieben Dinge, siebenfache Beschreibung des Wortes Gottes. Wir kommen zum letzten Abschnitt. Das Ziel der Offenbarung Gottes in seiner Herrlichkeit ist die Heiligung des Menschen. Auch wird dein Knecht durch sie, durch die Worte, gewarnt. Großer Lohn liegt auf dem Einhalten derselben. Gott wird belohnen. Es genügt nicht, ein Student des Wortes Gottes zu sein. Und ich predige das mir selber. Es genügt nicht, ein Betrachter des schönen Wortes Gottes zu sein, sondern wunderschön, wunderschön, einfach das Wort ist herrlich. Dann sind wir Pharisäer, wenn wir das nicht tun. Werdet aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Ich muss es in mein Leben anwenden. Ein großer Lohn liegt darin, wenn man es einhält, wenn man es tut. Verfehlungen, es gibt so viele Verfehlungen, Verirrungen. Wer erkennt sie? Ich habe so viele Verirrungen, Verfehlungen. Viele habe ich noch gar nicht erkannt, weil ich oberflächlich bin. Sprich mich frei von den verborgenen Verfehlungen, von den verborgenen Sünden. Das heißt, die, die mir noch nicht bewusst sind. Herr, mach sie mir bewusst und dann, wenn sie mir bewusst sind, dann kann ich sie bekennen und dann darf ich sie loswerden. Vers 14. Auch von vermessenen, von kecken Sünden halte deinen Knecht zurück. Hebräischen, von überwallenden Sünden, von Sünden, wo ich dich bewusst tue. Halte mich zurück. Halte mich zurück vor solchen Sünden und vorsätzlichen Sünden. In voller Absicht getan. Halte mich zurück. Mögen sie nicht Macht über mich haben, dann bin ich ohne Tadel und rein von großer Übertretung. Der Herr Jesus Christus darf Herr sein im Leben. Ich muss nicht mehr der Sünde dienen. Herr, lass es zu, dass ich das lerne, dass die Sünde nicht Macht hat über mich. Meine Bequemlichkeit, meine Esslust und meine, überhaupt meine Lust und meine Unkonsequenz und mein aufbrausendes Wesen, dass es nicht über mich herrscht und meine Ungeduld. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Er schließt mit diesem flehentlichen Gebet die Worte. Wir haben gelesen von den Worten Gottes in der Schöpfung, in den ersten paar Versen bis Vers 7. Wir haben gelesen von dem Wort Gottes, mit dem er sich geoffenbart hat, das uns überliefert worden ist, schriftlich, was er gesprochen hat. Und jetzt redet er von seinen Worten. Zuerst hat Gott gesprochen in der Schöpfung. Dann hat Gott gesprochen im Wort Gottes. Und jetzt kommt, und ich, wie spreche ich? Herr, lass die Worte meines Mundes. Es ist ungeheuer, was aus dem Mund alles rauskommen kann. Es ist ungeheuer. Und wer die Zunge bezähmt, der kann den ganzen Leib bezähmen. Wer die Zunge bezähmen kann, der hat alles in der Hand. Und wer kann das? Der Jesus kann das. Und das deshalb bittet er hier. Lass die Worte meines Mundes vor dir wohlgefällig sein. Aber nicht nur die Worte meines Mundes. Lass auch das Sinnen meines Herzens vor dir wohlgefällig sein. Wovon das Herz voll ist, das davon redet der Mund, das weiß der Psalmist. Wenn das Herz voll ist von dem, was ich denke, von dem Guten, dann wird auch mein Reden geprägt sein von dem. Also die Botschaft der zwei großen Bücher Gottes soll jetzt in unser Herz eingraviert werden. Das Denken meines Herzens. Lass diese Botschaft von Schöpfung und Wort Gottes mein Herz in mein Herz eingraviert sein. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen schreiben, sagt Gott. Ich werde meine Gesetze in ihre Herzen schreiben. Hebräer 10, Vers 16. Und auf ihren Sinn will ich sie geben, ihren Sinn will ich sie geben. Und der Herr Jesus selber, Psalm 40, Vers 9, hat auch so gebetet. Psalm 40, Vers 9 ist ein Psalm, der sich auf den Herrn Jesus bezieht und den auch der Herr Jesus selber ja auf sich bezieht. Psalm 40, Vers 9. Vers 7, an Schlacht und Speiseopfer hast du kein Gefallen, Ohren hast du mir gegraben, Brand und Sündopfer hast du nicht gefordert, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht über mich geschrieben, dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich, und dein Gesetz ist tief in meinem Herzen, in meinem Inneren. Bei ihm war es eingeschrieben, eingraviert war das Wort Gottes in seinem Herzen. Lass das Reden meines Mundes wohlgefällig sein, und es wird nur wohlgefällig sein, wenn das auch das Denken meines Herzens ist. Für so ein Leben brauche ich einen Felsen und einen Erlöser. Für so ein Leben brauche ich einen Felsen, der mich hält, und für so ein Leben brauche ich einen Erlöser. Herr, Jahwe, mein Fels und mein Erlöser. Nun aufstehen zum Gebet. Jahwe, mein Fels und mein Erlöser. Du bist der Bundesgott Jahwe, der sich geoffenbart hat, der gesagt hat, ich bin, der ich bin. Und ich werde sein, der ich war. Ich halte meine Verheißungen. Und ich will Erlöser sein. Und ich danke dir, Herr, dass du sprichst, dass du in der Schöpfung sprichst und dass du in deinem Wort dich geoffenbart hast. Und jetzt bete ich, Herr, dass unser und mein Reden und mein Denken meines Herzens vor dir wohlgefällig wird, dass auch mein Leben ein Buch Gottes wird, zu deiner Ehre. Bitte segne uns auch heute und schenk, dass das, was jetzt von dir gekommen ist, dass das eingegraviert bleibt in unseren Herzen. Amen.